Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen auch dieses Mal zu einer neuen Folge von MS im Fokus. Ich möchte heute ein wichtiges Thema auspacken, das wir vor 3 Jahren schon einmal auf dem Tisch hatten. Es geht um nichts Geringeres als eine neue Therapie bzw. eine ganze Klasse an Therapien. Damals schon waren die Hoffnungen groß, treue Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. In der Zwischenzeit sind aber nun wichtige Studien abgeschlossen, sodass wir nun einen entscheidenden Schritt weiter sind in der Beurteilung, was hiervon wirklich zu erwarten ist. Zu den sogenannten BTK-Inhibitoren habe ich damals schon eine Geschichte erzählt und würde sie gern heute nochmal erzählen. Denn sie gibt einfach so toll wieder, was Forschung so besonders und so wichtig macht. Die Geschichte startet im Jahr 1952 und zwar mit einem amerikanischen Militärarzt. Und sie endet in einer ganzen Reihe von großen Therapiestudien der renommiertesten Pharmafirmen, die aktuell auch teilweise immer noch laufen. Was man genau hier therapeutisch adressiert und warum ich grundsätzlich etwas von dieser potenziellen neuen Therapieart für die MS halte, das werden wir heute in dieser Folge noch einmal detailliert besprechen. Wie schon gesagt, die alten Hasen des Podcasts erinnern sich vielleicht an die Folge von damals. Dennoch möchte ich noch einmal die Zeit nehmen und diese Geschichte, von der ich gerade erzählt habe, wiederholen, damit wir alle wissen, was genau gemeint ist, wenn man von sogenannten BTK-Inhibitoren spricht. Dann schauen wir uns die neuen Studienergebnisse an und versuchen einmal zu spekulieren, was die zukünftige Rolle dieser Therapie sein könnte. BTK, das steht für Bruton's Tyrosinkinase. Okay, das ist ein Begriff, der auch in medizinischen Fachkreisen erst einmal für Stirnrunzeln sorgt, denn nur die wenigsten sind im Bilde, was an einer zentralen Schaltstelle des Immunsystems tatsächlich passiert. Diese Bruton'sche Tyrosinkinase ist nämlich ein Stellwerk für die Aktivierung des Immunsystems und das gleich in mehreren unterschiedlichen Zellen. Das sind unter anderem die B-Lymphozyten, aber auch andere wichtige Immunzellen, die gerade im zentralen Nervensystem eine wichtige Rolle spielen. Und die gute Nachricht ist, die Modulation dieser Schaltstelle hat eventuell einen erheblichen Therapieeffekt bei MS-PatientInnen. Aber bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe oder Spoiler setze, möchte ich erst einmal noch mit der Geschichte starten. Es beginnt nämlich mit einem kleinen Jungen in den 50er Jahren. Dieser arme Junge landete ständig mit heftigen Lungenentzündungen im Krankenhaus. Eines Tages traf er am Walter Reed Army Hospital auf einen Militärarzt, der sich in der Nachkriegszeit auf Kinderkrankheiten spezialisiert hatte. Dr. Ogden Bruton merkte rasch anhand der Leidensgeschichte des Jungens, dass hier etwas Grundsätzliches nicht in Ordnung sein konnte. Dieses schlechte Immunsystem, so dachte er, musste irgendwie angeboren sein. In der damaligen Zeit waren allerdings die Untersuchungen des Immunsystems noch nicht so sehr ausgereift. Allerdings wusste man damals schon, dass Antikörper einen wichtigen Teil des Immunsystems darstellen. Antikörper werden auch Gammaglobuline genannt. Es sind Proteine, die im Blut schwimmen und an Eindringlinge wie Viren und Bakterien andocken können. Antikörper markieren zur Entsorgung oder kleben Fremdbestandteile in einem sogenannten Komplex zusammen, um diese unschädlich zu machen. Und obwohl man eben in den 50er Jahren noch sehr am Anfang in der Erforschung des Immunsystems war, konnte man damals schon Blutbestandteile auftrennen und bestimmen, welchen Anteil hierin schwimmende Antikörper haben. Dr. Bruton sah, dass der Junge wirklich keine zirkulierenden Antikörper im Blut hatte. Kein Wunder also, dass es für seinen Körper schwierig war, die Infektion zu bekämpfen. Er mutmaßte, dass die Ursache ein Gendefekt war und konnte sogar den Gendefekt grob lokalisieren, nämlich auf dem X-Chromosom des kleinen Jungen. Die Krankheit des Jungens wurde als Bruton'sche A-Gamma-Globulinämie bekannt und ihre Identifizierung wurde als wichtige medizinische Entdeckung gefeiert. Dr. Bruton erlangte einen bestimmten Berühmtheitsgrad und wurde vom Time Magazine als Entdecker eines wichtigen Immunmechanismus gefeiert. Aber diese Erkenntnis war noch nicht ganz ausgegoren. Dr. Bruton fand selbst nicht heraus, welches Gen bei dem Jungen verändert war und damit diese Erkrankung verursacht hatte. Ein Gen bietet ja den Bauplan für ein bestimmtes Protein, was dann im Körper seine spezifische Funktion erfüllt. Es sollte weitere 40 Jahre dauern, bis dieses Protein letztendlich identifiziert wurde. Es handelt sich um ein Enzym. Enzyme sind eine Klasse von Proteinen, die bestimmte chemische Reaktionen erleichtern, also wie eine Art kleine Maschine. Und solche Enzyme kommen häufig auch im Rahmen der Signalübertragung innerhalb der Zelle zum Einsatz, um nach einem Signal von außen zum Beispiel einen bestimmten Prozess wie das Wachstum oder die Reifung einer Zelle im Inneren zu aktivieren. Das hier neu erforschte Enzym wurde, in Anerkennung an die Pionierleistung, Brutonsche Tyrosinkinase, also kurz BTK, genannt. Was macht nun aber diese BTK? Und warum führt deren Fehlfunktion zu einem angeborenen Mangel an Antikörpern? Die Antwort ist, es liegt vor allem an den B-Zellen. Jetzt muss ich kurz ausholen, aber es lohnt sich, bleibt dran. Denn was jetzt kommt, ist einfach super wichtig für das Verständnis des Immunsystems und von Autoimmunerkrankungen wie der MS. Ein wichtiger Teil unseres Immunsystems sind die Lymphozyten, nämlich B- und T-Lymphozyten, kurz B- und T-Zellen. Und sie gehören zu dem Teil des Immunsystems, der sich ständig weiterentwickeln kann und versucht, Erreger ganz gezielt auszuschalten. Dafür tragen sie auf ihrer Oberfläche einen Rezeptor, der so gemacht ist, dass er spezifisch und gezielt bestimmte Muster, sogenannte Antigene, erkennen kann. Diese Antigene sind im Idealfall spezifische Bauteile von Erregern wie Viren oder Bakterien. Bei der Erkennung und Erlernung dieser Antigene haben die B-Zellen die entscheidende Rolle, denn sie sind es, die nach dem Kennenlernen eines Antigens den ganzen Reifeprozess durchmachen, sodass letztendlich irgendwann Antikörper produziert werden können. B-Zellen spezialisieren sich nämlich. Sie versuchen, mit ihrem Rezeptor einen bestimmten Adapter zu entwickeln, der auf ein spezifisches Antigen passt. Wenn sie spüren, dass sie Erfolg haben und ihnen das von anderen Zellen auch weiter signalisiert wird, dann reifen sie heran und vermehren sich. Eine Art der Reifung ist die Verwandlung in Plasmazellen. Das sind dann die Zellen, welche letztendlich den Antikörper produzieren. Aber B-Zellen sind nicht nur dafür da, dass letztendlich Antikörper produziert werden. In ihrer vielfältigen Funktion interagieren sie auch mit T-Zellen und anderen Zellen des Immunsystems, tauschen sich direkt aus und können durch den Ausstoß von Botenstoffen, sogenannten Zytokinen, eine Immunantwort im Gesamten regulieren. Grundsätzlich kommt es aber bei einem System, das fremde Erreger erkennen will, natürlich auch zu Fehlern. Viren und Bakterien sind auch nur biologische Organismen, wie unser Körper auch. Deshalb sehen viele fremde Strukturen auch ähnlich aus wie körpereigene. Ein Antigen ist einfach nur der Definition nach nicht automatisch etwas Fremdes, sondern eine einzigartige Struktur, die vom Immunsystem als solche erkannt werden kann. Ein Antigen kann damit auch Teil eines körpereigenen Proteins sein. Wenn unser Immunsystem also lernen will, was zum Körper gehört und was fremd ist, dann ist das bei weitem keine einfache Aufgabe, sondern ein komplizierter Lern- und Sortierprozess. Das Immunsystem muss die Antigene, mit denen es konfrontiert wird, studieren. Dabei entscheidet es, ob die Antigene fremd sind oder ob es sich um ein körpereigenes Antigen handelt, gegenüber dem man dann auch Toleranz aufbauen muss. Ihr merkt also, dass es eine Balance ist, um die es hier geht, zwischen strenger Vorsicht und Durchlässigkeit bzw. Strenge und Toleranz. So wie bei jeder Art der Sicherheitskontrolle eigentlich. Und ihr habt es geahnt, dass bei Autoimmunerkrankungen in dieser Hinsicht irgendetwas schiefläuft. Aus irgendeinem Grund erkennt der Körper hier eigene Proteine als fremd und löst Reaktionen dagegen aus. Die B-Zellen stehen im Zentrum dieser Mechanismen. Sie sind einerseits die Vorläufer der Zellen, welche die Antikörper produzieren. Wenn also irgendwann einmal Antikörper auftauchen, die sich gegen körpereigene Strukturen richten, dann wissen wir, dass am Anfang dieser Kette die B-Zellreifung stand. Aber nicht nur die Antikörper spielen eine Rolle in der Autoimmunität. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass B-Zellen auch mit anderen Immunzellen kommunizieren können und diese stimulieren oder auch Zytokine ausstoßen. Vor allem diese Mechanismen spielen bei der MS eine große Rolle. Genauer gesagt ist die Stimulation von anderen Immunzellen in der MS sogar von größerer Bedeutung als die Antikörper. Zumindest so denken wir es. Denn diese Aktionen sind in gewisser Weise ein Zündungspunkt für die Schübe, wo das Immunsystem aufflackert und dann im zentralen Nervensystem zu den Entzündungsreaktionen führt, die euch Probleme bereiten können. Einen Beweis dafür sehen wir in der Wirksamkeit einer bestimmten Gruppe von Medikamenten, die sehr populär ist und sehr viel eingesetzt wird. Und das sind die B-Zell-depletierenden Therapien, wie zum Beispiel Rituximab, Ocrelizumab oder Ofatumumab. Was diese drei Wirkstoffe gemein haben, ist, dass sie sich an ein Oberflächenprotein von B-Zellen binden, genauer gesagt an CD20. Und das führt dazu, dass B-Zellen kaputt gehen. Bei regelmäßiger Therapie wird die Population von B-Zellen in gewisser Weise ausgelöscht. Deswegen heißen sie also B-Zell-depletierende Therapien. Das klingt natürlich erst einmal unheimlich, denn die Zellen sollen ja ursprünglich der Abwehr dienen. Aber ein ausgereiftes Immunsystem hält es ohne B-Zellen erstaunlich gut aus. Denn es gibt ja zum Glück noch andere Akteure im Immunsystem, die Erreger bekämpfen können. Unter den B-Zell-depletierenden Therapien kommt die schubförmige MS stark zum Erliegen. Das heißt, Patientinnen und Patienten unter diesen Therapien haben deutlich weniger Schübe oder gar keine mehr. Das zeigt also, wie wichtig die B-Zellen in der Entstehung und Vermittlung der Schübe sind. Und daher sind es natürlich sehr beliebte Medikamente geworden, gerade wenn Patientinnen viel Krankheitsaktivität hatten. Wir vermuten übrigens, dass der Anstoß für einen Schub nicht im Hirn oder Rückenmark selbst beginnt, sondern dass dieser erste Impuls von irgendwo aus dem Körper kommt und dann erst die Immunantwort im Nervensystem anstößt, um dann dort den eigentlichen Schaden anzurichten. Die B-Zellen sind nämlich überall im Körper verteilt und sitzen zum Beispiel in Lymphknoten und wechseln auch ihre Aufenthaltsorte. Durch die B-Zell-Depletion werden die B-Zellen erst im Blut und auf Dauer auch in anderen Geweben ausgelöscht. Beim zentralen Nervensystem gibt es aber eine Besonderheit. Es gibt eine Barriere, die streng aussortiert, was aus den Blutgefäßen ins Hirngewebe darf und was nicht. Zellen können zwar manchmal ganz aktiv diese Barriere durchkreuzen, somit können B-Zellen wohl auch ins Hirn ein- und auswandern. Wir vermuten, dass wegen der gerade genannten Barriere aber nur sehr wenig von dem Medikament im Nervensystem ankommt. Das heißt, der Effekt, den wir bei der Behandlung mit diesen Medikamenten sehen, wird außerhalb vom Hirn- und Rückenmark erreicht. Schübe kommen aus der Peripherie und im zentralen Nervensystem könnten B-Zellen übrig bleiben, die dort weiter ihr Unwesen treiben. Dazu kommt noch, dass dort andere Zellen des Immunsystems sich aufhalten, denen wir auch eine recht große Rolle bei der MS zuschreiben. Und zwar sind das die sogenannten Mikrogliazellen und eingewanderte Makrophagen. Beides sind Fresszellen, die aber ihrerseits ebenso eine chronische Entzündung aufrechterhalten können. Genau das könnte das Problem bei langjähriger MS und vor allem bei Progression sein. Und jetzt wird es wirklich spannend. Hier ist die Entzündung biologisch anders. Sie führt durch ständige Aktivität im Hirn- und Rückenmark zu einer dauerhaften Schädigung von zum Beispiel Nervenzellen. Diese Entzündung im Hirn- und Rückenmark ist entkoppelt vom Rest des Körpers und entkoppelt von Schüben. Sie passiert durchgehend. Daher hat man in den letzten Jahren etwas genau untersucht, wer für diese dauerhafte Entzündung verantwortlich sein könnte. Und die Antwort ist, auch hier scheinen B-Zellen und Mikroglia-Makrophagen im zentralen Nervensystem eine recht zentrale Rolle zu spielen. Sie sitzen dort und stoßen fröhlich weiter ihre Zytokine aus, die die Entzündung am Laufen hält und Schäden anrichtet, so zumindest die Vermutung. Diese entkoppelte Entzündung ist aber durch die aktuellen Medikamente nur schwer zu erreichen, weil ja eigentlich alle diese Medikamente, die ich gerade genannt habe, zum Beispiel Ocrelizumab, es nicht ins zentrale Nervensystem schaffen. Okay, warum habe ich jetzt so weit ausgeholt? was hat das alles miteinander zu tun? Es ging mir nicht darum, euch zu langweilen, sondern die Funktion von B-Zellen und Mechanismen bei Progression wirklich gut genug zu erklären, damit ihr jetzt versteht, was die BTK-Inhibitoren besser machen können. Denn diese sind eine Art mildere B-Zelltherapie, die vielleicht sowohl in der Peripherie als auch im zentralen Nervensystem aktiv sein kann. Die Proton-Tyrosinkinase bildet, und das hatte ich vorhin schon gesagt, eine zentrale Schaltstelle in der Funktion von B-Zellen. Ihre Aktivierung tritt wichtige Mechanismen los. Einer davon ist die Vorbereitung von Antikörperproduktion. Das erklärt, warum der Junge aus den 50er Jahren mit seinem Gendefekt in der BTK keine Antikörper hatte. Aber wir wissen ja jetzt auch, dass B-Zellen noch weitere wichtige Funktionen haben. Anstatt jetzt aber diese Zellen komplett auszulöschen, wäre es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, sie in ihrer Funktion ein bisschen zu bremsen. Und das haben in den letzten Jahren nun Forscher mittels speziell entwickelter Moleküle geschafft, den BTK-Inhibitoren. Diese Substanzen hemmen also die Funktion der Proton-Tyrosin-Kinase. Das führt dann dazu, dass es deutlich weniger B-Zellaktivität in jederlei Hinsicht gibt. Sprich, weniger Ausstoß von Zytokinen, welche die Entzündung fördern, weniger Aktivierung von anderen Immunzellen und weniger Antikörperproduktion. Und dazu können BTK-Inhibitoren noch mehr. Ich hatte ja eben gesagt, dass die BTK auch in anderen Immunzellen vorkommt. Das sind in der Tat auch die Mikroglia und eingewanderten Makrophagen im zentralen Nervensystem. Ein ebenso erwünschtes Therapieziel. Patsch! Haben wir damit also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Ich habe mich in meiner Forschung stark mit den Krankheitsmechanismen in der progredienten MS befasst. Und auch hier im Podcast musste ich an vielen Stellen immer enttäuschen, eben wenn es um die Therapie von progredienter MS ging. Wenn keine Schübe mehr auftreten, geht der Krankheitsprozess weiter und wir haben aktuell keine Möglichkeiten einzugreifen. Die Ursache ist, dass, und das habe ich vorhin schon so gesagt, die Entzündung entkoppelt ist. Das heißt, es findet eine schwelende Entzündungsreaktion im zentralen Nervensystem statt, die wir mit den aktuellen Medikamenten schlecht erreichen können. Und hier ist die Hoffnung groß, dass BTK-Inhibitoren Erfolg haben könnten, denn wir wissen, dass diese Medikamente klein genug sind, um in das zentrale Nervensystem zu gelangen. Das heißt, sie durchkreuzen die Blut-Hirn-Schranke. Ziel einer Therapie von progredienter MS mit BTK-Inhibitoren könnte also sein, die ständige, niedrigradige Entzündung im zentralen Nervensystem dauerhaft einzudämmen. Das würde dann im zweiten Schritt verhindern, dass noch weiter Nervenzellen kaputt gehen und die Behinderung voranschreitet. Okay, das war also nochmal die Wiederholung der Theorie, aber nun ganz praktisch und ganz aktuell. Wie haben sich die BTK-Inhibitoren in den Studien geschlagen? Was sind die ersten Ergebnisse, die wir kennen? Hier haben wir im Endeffekt zwei unterschiedliche BTK-Inhibitoren, Evobrutinib und Toleprutinib, zu denen bereits Studienergebnisse öffentlich wurden aus sogenannten Phase 3 Studien, also dem Wirksamkeitsnachweis in großen Gruppen von Patienten im Vergleich mit einem Standardpräparat. In den Evolution 1 und 2 Phase 3 Studien wurde Evobrutinib gegen die etablierte MS-Therapie Teriflunomid untersucht. Und zwar bei Patienten mit schubförmiger MS. Der Kernparameter, auch genannt primäre Endpunkt, auf den hier geschaut wurde, war, inwieweit sich die jährliche Schubrate durch das Medikament verändert. Also haben die Menschen mit der Therapie im Mittel pro Jahr weniger Schübe als die Menschen, die die Vergleichstherapie einnehmen. Hier zeigt sich kein deutlicher Unterschied im Vergleich der beiden Therapien, also dem etablierten Teriflunomid und dem neuen BTK-Inhibitor Evobrutinib. Man muss sich natürlich vor Augen halten, dass das etablierte Teriflunomid nur zugelassen und auf dem Markt ist, weil es in früheren Studien gezeigt hat, dass es durchaus eine ordentliche Wirksamkeit auf die Schubrate hat, im Gegensatz zu keiner Therapie, nämlich Placebo. Das heißt, wir unterstellen mal dem Evobrutinib eine klare Wirksamkeit im Vergleich zu Placebo. Bei dieser Studie ergab sich kein statistisch signifikanter Unterschied in Hinsicht auf die Behinderungsprogression beider Gruppen. Das ist ein anderer Parameter, auf den wir schauen, neben der jährlichen Schubrate und wahrscheinlich der auf Dauer wichtigere. Deswegen war dieses Ergebnis sehr ernüchternd. Kürzlich kamen aber im Rahmen der ECTRIMS, dem weltgrößten MS-Kongress, die Daten der Gemini 1 and 2 Studien heraus, in denen ein anderer BTK-Inhibitor namens Tolebrutinib ebenfalls im Vergleich mit Teriflunomid bei Patientinnen und Patienten mit schubförmiger MS verglichen wurde. Auch hier zeigte sich in Bezug auf die jährliche Rate an Schüben kein Unterschied zwischen der Therapie mit Tolebrutinib und Teriflunomid. Allerdings zeigte sich hier eine leichte, aber signifikante Risikoreduktion für Behinderungsprogression. Ich hatte ja schon gesagt, das könnte eigentlich der wichtigere Parameter sein und deswegen erst einmal ein spannendes Ergebnis. Noch interessanter wird es bei der Untersuchung von Patientinnen und Patienten mit sekundär progredienter MS. In der sogenannten Hercules-Studie wurden nicht nur schubförmige, sondern sekundär progrediente MS-Patientinnen und Patienten untersucht. Das heißt, einfach gesagt, Menschen mit progredienter MS, bei denen es seit mindestens 2 Jahren nicht mehr zu Schüben kommt, sondern die Progression von Behinderung schleichend verläuft. Hier wurde bei einem Teil der Patienten Tolebrutinib, bei einem anderen Teil ein Placebo gegeben. Hier konnte tatsächlich ein gewisser Effekt auf die Behinderungsprogression gezeigt werden, und zwar relativ gesehen eine rund 25%ige Risikoreduktion im Vergleich. Das hat dann doch überrascht. So, das war jetzt insgesamt sehr technisch, tut mir leid, aber zusammengefasst kann man also sagen, BTK-Inhibitoren scheinen nicht besser darin zu sein, Schübe zu verhindern, als zum Beispiel die aktuell verfügbaren MS-Therapien. Genau gesagt ist Teriflunomid nämlich eins der am schwächsten wirksamen Präparate auf dem Markt und daher würden wir vermuten, dass BTK-Inhibitoren im Vergleich zu anderen Therapien vielleicht sogar noch schlechter abschneiden. Auf der anderen Seite gibt es Hinweise darauf, dass es die Behinderungsprogression in gewisser Weise vermindern kann. Der Effekt ist nicht extrem stark und wir wissen auch aktuell noch nicht, ob das bei bestimmten Patientinnen und Patienten der Fall ist und bei anderen nicht. Was daran aber interessant ist, es scheint in gewisser Weise zu bestätigen, wovon man in der Forschung schon seit längerem ausgeht, nämlich, dass es unterschiedliche Mechanismen sind, die zu Schüben führen und die zu Progression führen. Und der Fakt, dass BTK-Inhibitoren weniger gut auf den Schubmechanismus wirken, als das zum Beispiel andere Medikamente tun, dafür aber eventuell erstmals einen davon unabhängigen Effekt auf die Progression haben könnten. Das ist wirklich spannend. Warum? Vielleicht ja, weil, wie vorhin besprochen, Zellen im zentralen Nervensystem angegangen werden, die eine Dauerentzündung aufrechterhalten können, also B-Zellen, Mikroglia, eingewanderte Makrophagen. Also trotz der nicht extremen oder extrem guten Studienergebnisse bleiben diese Therapien wirklich besonders. Was genau ihr Einsatz im Rahmen der Therapielandschaft sein wird, das bleibt aktuell aber noch offen. Erst einmal müsste das Medikament zugelassen werden und dann müsste man weiter herausfinden, bei wem es am meisten Sinn macht, so eine innovative Therapie einzusetzen. Hierfür werden auch noch die Ergebnisse einer weiteren Studie wichtig sein, die wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Hier wird ein BTK-Inhibitor bei Patienten mit prima progredienter MS gegeben und mit Placebo verglichen. Wenn man hier einen Effekt sähe, wäre das spektakulär. Aber wer weiß, die Biologie macht leider manchmal, was sie will. Lasst uns also hoffen, dass wir hiermit bald eine neue Therapieoption bekommen, die wirklich einmal einen neuen Aspekt mit hineinbringt. Das war's also für heute. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge im neuen Jahr wieder, wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, euer Adrian Schumacher.